Das Evangelium zum heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 5. Kapitel von Vers 1 ab. Und danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen, in welchen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte, die warteten, wann sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel des Herrn fuhr herab von Zeit zu Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der war gesund, mit welcherlei Leiden er behaftet war. Es war aber daselbst ein Mensch, der lag schon 38 Jahre krank. Da Jesus den sah liegen und vernahm, dass er schon lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich bringe. Wenn ich aber komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, stehe auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und alsbald war der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tage der Sabbat, da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst nicht das Bett tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm dein Bett und gehe hin. Und da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und gehe hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volks an dem Orte war. Und danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er solches getan hatte am Sabbat. Nicht wahr, liebe Gemeinde, wir können doch diese Geschichte vom Teich Bethesda mit gewisser Beruhigung lesen. Eine solche Barackensiedlung des Jammers wäre bei uns schon längst vom Gesundheitsamt geschlossen. Ein solches Hüttenwerk der Not wäre schon längst von Polizei wegen abgerissen. Eine solche Bretterbude der Verzweiflung wäre schon längst von Bürgerinitiativen ausgeräumt. Nein, einen solchen Haufen Elend kennen wir nicht. Allein in Stuttgart gibt es 47 Krankenhäuser mit über 7000 Betten und 47 Alten- und Pflegeheimen mit 5000 Plätzen. Keine Hallen aus Holz und Stroh, sondern Bauten aus Beton und Glas. Keine Lazaretts mit Massenlagern, sondern Hospitäler mit Intensivstationen. Keine Räumlichkeiten ohne sanitäre Anlagen, sondern Räume mit den modernsten Einrichtungen. 12.000 Mal Platz für solche, die krank sind. 12.000 Mal Hilfe für solche, die nicht mehr können. 12.000 Mal Heimat für solche, die keine Pflege mehr haben. Bei uns ist nicht mehr Bethesda. Aber fragen wir doch einmal einen, der sich auskennt. Schon Monate ist er ans Bett gefesselt. Er ist nicht undankbar für die Hilfe, die ihm zuteil wird. Und trotzdem bekennt er mir, ich habe einen Arzt, der fachlich ausgezeichnet ist. Aber bei der Visite muss er schnell weiter und es bleibt keine Zeit für ein Gespräch, weil er mit Arbeit überladen ist. Ich habe Schwestern, die sich rührend um mich sorgen, aber wegen ihrem 8 Stunden Schichtdienst sehe ich immer wieder in ein anderes Gesicht. Ich habe Verwandte, die mich besuchen, aber das Mitleid erlahmt und der Besuch wird zur Routine. Ich habe Pflege. Ich habe Betreuung, ich habe Versorgung, aber ich habe keinen Menschen, bei dem ich mein Herz ausschütten könnte. Ich habe keinen Menschen, mit dem ich richtig sprechen könnte. Ich habe niemand. Um diese Erfahrung zu machen, muss man nicht unbedingt im Krankenhaus liegen. Die ganze Welt ist ein Lazarett, so hat Heinrich Heine in seinen Reisebildern gesagt. Da kann man mittendrin in den Vollen stehen. Da kann man eine Familie und einen Beruf haben und doch sagen müssen, ich habe einen Vater, der für alles Zeit hat, außer für mich. Ich habe eine Mutter, die für mich sorgt, aber mich nicht versteht. Ich habe einen Sohn, für den ich geradezu Luft bin und der auf alles pfeift, was ich sage. Ich habe zu essen, ich habe zu arbeiten, ich habe zu leben, aber ich habe keinen Menschen, dem ich mich öffnen könnte. Ich habe keinen Menschen, mit dem ich reden könnte. Ich habe niemand. Die Verhältnisse haben sich verändert. Der Mensch ist dasselbe geblieben. Ob Holzbauten oder Betonklötze, ob Tümpel oder Mineralquellen, ob Schmutz oder Hygiene, der Mensch ist dasselbe. Der allein gelassene und verlassene Mensch, der bekennt, ich habe niemand. Weil dem so ist, deshalb tun wir gut daran, uns diese Geschichte näher anzuschauen. Sie beschreibt uns nämlich ein Doppeltes. Einmal die Hoffnungslosigkeit in Person und daneben die Hoffnung in Person. Das ist das Erste. Die Hoffnungslosigkeit in Person, umschrieben mit dem Satz, es war ein Mensch, der lag schon 38 Jahre krank. Vor 38 Jahren schrieb man das Jahr 1939 und der Zweite Weltkrieg begann. Mit 38 Jahren hat man längst die Höhe seiner Kraft überschritten. 38 Jahre ist ein halbes Leben. Während dieser ganzen Zeit lag er auf der Matratze. Sicher hatten die Eltern ihn damals von Arzt zu Arzt geschleift und auf Besserung gehofft. Aber als die Glieder versteiften und die Füße nicht mehr trugen, da gab es keine Hoffnung auf Hilfe mehr. Ärztliche Kunst war am Ende. Jetzt konnte nur noch ein Wunder retten. Und so wie es heute eine Reise nach Lourdes gibt, wo man sich die Befreiung von Rollstühlen und Krückstöcken verspricht, so gab es damals den Weg hinunter zum Schaftorteich, wo sich die Hoffnungslosen an die Hoffnung auf Heilung und auf Hilfe klammerten. Es waren viele, Lahme und Blinde und Krüppel und Entkräftete, solche mit Tuberkulose und solche mit Krebs. Viele, ein Zeichen dafür, dass nicht viele geheilt worden sind. Die Chance war gering. Trat nämlich einmal die unterirdische Quelle in Tätigkeit und brachte die Wasseroberfläche in Bewegung, ja, dann begann dieser entsetzliche Wettlauf der Kranken, weil nur ein einziger hineinsteigen konnte. Ein Bild grenzenloser Ärmlichkeit. Wie dünn sind die Strohhalme, an die wir uns Menschen in der Not klammern. Wie weit ist auch bei uns in diesen Stunden der Hoffnungsschwund fortgeschritten? Ein Hoffnungssterben charakterisiert unser Geschlecht. Dieser Mann hatte keine Helfershelfer, die ihn an den Beckenrand schleiften. Er war alleinstehend, besser allein liegend. Er hatte keinen Menschen, der ihm unter die Arme griff. Er hatte niemand. Man möchte doch meinen, dass angesichts dieses Elends diese Leute eine Leidensgemeinschaft hätten. Sie müssten doch angesichts ihrer Lage Kameradschaft pflegen. Man müsste doch meinen, die Not müsse, Menschen müsse ein ganzes Volk zusammenbringen. Aber weit gefehlt. Die Kraft des Stärkeren gilt auch unter den Schwachen. Immer gilt das Faustrecht. Immer ist ein anderer, schneller, geschickter, wendiger. Immer ist ein anderer hübscher, klüger und geschickter. Immer hat ein anderer bessere Beziehungen, bessere Manieren, bessere Ausbildung. Wie schaffe ich es nur, dass ich als Nächster drankomme bei der Gehaltszahlung, bei der Beförderung, bei der Versetzung? Der Langzeitkranke hatte keine Hoffnung auf Heilung und damit auch keine Hoffnung auf Heil. Krankheit gehört in der Bibel zur Heillosigkeit dieser Welt. Krankheit ist nicht nur ein organischer Defekt, sondern ein Element, der die Schöpfung bedrohenden Chaos macht. Kranksein war Fernsein von Gott. So war er ein hoffnungsloser Fall. Keine Hoffnung auf Hilfe, keine Hoffnung auf Heilung, keine Hoffnung auf Heil. Er war die Hoffnungslosigkeit in Person. Und da, das ist das Zweite. Da steht auf einmal vor ihm die Hoffnung in Person. Jesus ist da. Er weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Es ist, als wolle der Evangelist hier ausdrücken, er geht nicht an denen vorbei, die in ihren Betten liegen müssen, mit bösartigen Geschwulsten, mit versteiften Gliedern, mit multipler Sklerose. Er vergisst die nicht, die unter uns sitzen, mit Depressionen und Neurosen und Psychosen. Er weiß um die, die äußerlich gesund aussehen und innerlich belastet sind, mit einer ungeheuren Gewissenslast. Er lässt die hoffnungslosen Fälle nicht links liegen. Für ihn gibt es überhaupt keinen hoffnungslosen Fall. Alle Fälle sind Gottesfälle. Für ihn gibt es überhaupt keinen hoffnungslosen Ort, auch nicht in einem unbekannten Gefängnis oder in einem Flugzeug. Alle Orte sind Gottesorte. Und für ihn gibt es keine hoffnungslosen Geschöpfe. Alle Geschöpfe sind Geschöpfe seines Vaters. Jesus, auf den Mose und die Propheten nicht umsonst gewartet, auf den die Schriften des Alten Testaments mit 100.000 Fingern zeigen, den der Täufer so groß gemacht. Jesus, dieser Heiland, ist nun da. Er ist für den Überfahrenen, für den Überrundeten und Übersehenen da. Er ist für jeden da. Wir können uns immer nur für eine bestimmte Gruppe zuständig erklären. Der Arzt für seine Patienten, der Pfarrer für seine Gemeinde, der Lehrer für die Klasse. Jesus, über seine Zuständigkeit überspringt alle Grenzen und Fronten. Er sieht mich und ist für mich da. Er sieht dich und ist für dich da. Da Jesus den sah liegen, da Jesus den sah liegen, da machte er es nicht wie der Gottesmann in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der war ja bekanntlich der erste Fernseher. Als er um die Ecke bog, da lag vor ihm ein Zusammengeschlagener, aber er sah fern. Vielleicht liegen 100 Meter weiter die Räuber und wollen mir den Schädel einschlagen. Er sah seine Familie, die ohne den Vater nicht leben kann. Er sah seine Berufskollegen, die ihn im Dienst brauchen. Er sah alles, nur das nicht vor seinen Füßen. Beim Fernsehen sind wir alle gut, aber beim Nahsehen, den, der vor unseren Füßen liegt, den sieht Jesus. Deshalb gibt es Hoffnung auf Hilfe. Und es gibt Hoffnung auf Heilung. Jesus fragt, willst du gesund werden? Das ist keine Suggestionsfrage, die den erschlafften Willen des Kranken neu stimulieren will. Das ist keine technische Masche, um irgendein Gespräch zu beginnen. Willst du gesund werden? Das ist die Frage an den Glauben dieses Mannes, ob er denn überhaupt noch an einen Heiland glauben kann. Es gibt nämlich ein Verliebtsein und eine Flucht in die Krankheit, die im Grunde sich gar nicht mehr ändern will. Willst du gesund werden oder nur befreit sein von den Schmerzen? Willst du gesund werden oder nur befreit sein vom Druck? Willst du gesund werden an Leib und Seele gesund? Willst du? Dieser Mann vergisst in seiner Aufregung Ja zu sagen. Stattdessen beginnt er seine Krankheitsgeschichte zu erzählen, so wie er sie immer wieder erzählt hat. Sie ist ihm zur Platte geworden, die er immer wieder auflegt. Und Jesus unterbricht ihn und fährt dazwischen. Steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Das ist der Befehl dessen, der Geistern und Mächten befehlen kann. Alles hört auf mein Kommando. Dieser Mann schultert sein Bett und trägt dieses Zeichen der Hoffnungslosigkeit nun als ein Zeichen der Hoffnung quer durch die Straßen und Gassen Jerusalems. Alle sollen es hören und wissen. Die Krankheit zum Tode ist nicht unser Schicksal. Wir müssen auch in diesen Stunden der Anfechtung nicht elendiglich verkommen. Es gibt eine Hoffnung auf Heilung. Doch es gibt eine Hoffnung auf Heilung. Und wenn einem unter uns die Heilung versagt bleibt, und wenn einer unter uns auf sein Bett gefesselt ist, und wenn einer unter seinen Schmerzen entsetzlich leidet, und was dann? Liebe Freunde, dann befindet er sich noch innerhalb der 38 Jahre, in denen er auf Gottes Stunde wartet. Und wenn diese Stunde keine Stunde mehr des zeitlichen Lebens ist, dann ist es eine Stunde des neuen Tages. Aber es kommt der Augenblick, wo jeder von uns gefragt wird, willst du gesund werden? Es kommt die Stunde, wo Jesus mit seinem vollmächtigen Befehl auch diese aus tausend Wunden blutende Welt einfach heilen wird. Noch eine letzte Aussage zeigt diese letzte Szene, nämlich es gibt auch Hoffnung auf Heil. Jesus trifft noch einmal auf den Gesundgewordenen dort mitten im Tempel. Er begrüßt ihn mit den Worten, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht Ärgeres widerfahre. Was ist damit gemeint? War das nicht arg genug, was dieser Mann zu tragen hatte? Er war doch der ärgste Fall, von denen die Evangelien berichten. Die Frau mit dem Blutfluss hatte 12 Jahre zu leiden und er 38. Dieser eine Mann war von Geburt an blind, aber er hatte Vater und Mutter, die für ihn sorgten. Der Gichtbrüchige lag auch auf seiner Matratze, aber er hatte doch 4 Kumpels, die ihn trugen und die ihn mitten durchs Dach vor Jesu Füßen abseilten. Aber er hatte niemand, der ihn trug. Es war doch das Ärgste, was er zu tragen hatte. Was heißt das also? Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht Ärgeres widerfahre. Liebe Freunde, Krankheit und Tod sind arg. Aber Ärger ist das Bleiben in der Sünde. Leiden und Schmerzen sind arg. Aber Ärger ist das Weitersündigen des Gesunden. Zweifel und Verzweiflung sind arg. Aber Ärger ist die unvergebene Schuld. Wo ist heute Morgen der alte Fall von Lüge, von Geiz, von Ehebruch, von Brutalität? Dort will Jesus einsetzen und neu schaffen. Das Ärgste ist nicht, dass einer 38 Jahre auf dem Schragen liegen muss, aber dass Menschen ewig verloren gehen können. Und das Herrlichste ist nicht, dass einer nach 38 Jahren aufsteht, sondern dass es Heil für Heillose gibt und Heil für unsere Welt. Jesus lebt, sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein und der Sünde widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Es braucht keiner die Hoffnungslosigkeit in Person bleiben, weil die Hoffnung in Person gekommen ist. Jesus für Alte und Neue, Jesus für alle Fälle. Mach doch die Augen auf. Bethesda ist überall. Amen.